Also guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ihr noch ein bisschen weiterspielt, während ich so mich aufbaue. Ich habe ein bisschen was mitgebracht heute. Und ich dachte mir, es ist ja gerade Sommerferien und Sommerzeit. Alles wird so gerade ein bisschen ruhiger. Das merke ich bei den Handwerkern in meinem Haus. Die machen jetzt alle Urlaub gerade, ne? Und ich glaube aber, dass heute ein Tag ist, wo Gott genauso spricht wie außerhalb der Ferien auch zu dir. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir mal ein kleines knackiges Thema heute und sprechen wir über Berufung und Glaube. Zwei große Themen heute, über die wir reden wollen. Und ich freue mich schon drauf. Und ich dachte mir, ich starte mal mit einer Frage, das ist immer gut. Und zwar die Frage, einfach ganz persönlich für dich, was ist denn deine Bestimmung? Oder anders gesagt, was ist deine Berufung? Wenn du mit Kirche und Spiritualität nicht so viel am Hut hast, dann würdest du vielleicht sagen, was ist der Sinn meines Lebens? Oder was mache ich aus meinem Leben? Ich finde es eine sehr interessante Frage. Ich bin Ben, wie gesagt, hier in der Kirche für die junge Gemeinde, für die Jugendkirche zuständig. Und das ist eine Frage, die sich viele junge Leute stellen. Aber ich glaube, das ist so eine zeitlose Frage, weil, also ich glaube nicht, dass es irgendwann aufhört, sondern man fragt sich ja immer wieder nach dem Sinn. Und da habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe so herausgefunden, es gibt ein eigenes Forschungsfeld, das heißt Sinnforschung. Und da gibt es alle möglichen Theorien und Statistiken, von denen ich euch keine mitgebracht habe. Aber dafür andere gute Sachen. Zurück, jetzt habe ich dir ein bisschen Zeit gegeben, mal darüber nachzudenken. Was ist denn deine Antwort auf die Frage, was gibt deinem Leben Sinn? Und wenn ich über Berufung nachdenke, fällt mir immer so eine alte Geschichte ein von unserem alten Jugendpastor, der hier war. Und ich erzähle sie euch einfach mal. Bei ihm zu Hause am Familienhaus klingelte es. Und seine Mutter machte auf und vor der Tür stand die Nachbarin. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber was die Nachbarin sagte, war außergewöhnlich. Sie sagte nämlich, Frau Kruse, ich muss Ihnen unbedingt etwas zeigen, kommen Sie sofort mit. Und die Mutter fragt sich, was ist denn jetzt Großes passiert, dass ich unbedingt mitkommen muss? Okay, ich bin neugierig. Und sie ist ganz aufgeregt, die Nachbarin, und führt sie vom Grundstück weg ins Nachbarhaus, geht durch die Tür, die Treppen hoch bis ganz nach oben auf den Dachboden. Und sie macht die Tür des Dachbodens auf und es erscheint vor der Frau Kruse eine große Ebene mit so Malertischen, also große Tischebene. Und die Nachbarin dreht sich um und sagt, Frau Kruse, ich hab sie alle. Und sie guckt ein bisschen genauer hin. Sie hatte alle Ü-Ei-Happy-Hippo-Figuren überhaupt bis zu dem Zeitpunkt. Frau Kruse, ich hab sie alle. Und ich habe mich gefragt, was musste diese Frau investieren, um alle Ü-Ei-Figuren zu bekommen? Okay, vielleicht war sie auf eBay unterwegs, eBay-Raubzug, oder sie war auf den Flohmärkten dieses Landes um 5 Uhr schon da, oder sie hat dort kleine Kinder gesehen mit Ü-Ei-Happy-Hippo-Figuren und sie kam und hat sie einfach aus der Hand gerissen. Oder da ist dieses letzte Ü-Ei im Laden. Und du siehst die andere Sammlerin schon im Augenwinkel und beide rennen und sie schmeißt. So stelle ich mir das gerade vor. Sie hat, glaube ich, unglaublich viel investiert, um mit ihrem Leben genau Folgendes zu machen. Sie alle zu haben. Alle Ü-Ei-Happy-Hippo-Figuren. Und da fällt mir ein Spruch ein. Und ich bin mal gespannt, ob ihr ihn vollenden könnt, okay? Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Ja, ein paar war richtig gut. Und wenn ihr mir jetzt noch sagt, von was ist das die Werbung? Von der Volksbank. Und ich habe die Werbung nie so richtig verstanden, aber dieser Slogan ist irgendwie hängen geblieben. Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Und ich würde sagen, das stimmt. Ich würde sogar sagen, drei Dinge. Drei Dinge hat, glaube ich, jeder Mensch, die ihn oder sie antreiben. Der erste ist, jeder Mensch möchte geliebt sein. Der zweite ist, jeder Mensch möchte gekannt sein. Das hängt ja irgendwie zusammen. Und der dritte ist, jeder Mensch möchte eine Bedeutung haben in einer Sache oder in dem Leben von einem anderen Menschen. Wenn du dich jetzt mal an die Konflikte deines letzten halben Jahres zurückdenkst und so ein bisschen mehr darüber nachdenkst, wirst du wahrscheinlich herausfinden, dass es allermeist nicht um die Sache geht, sondern weil sich jemand nicht gewertschätzt und geliebt gefühlt hat oder weil sich jemand unbeachtet gefühlt hat. oder weil jemand um etwas gekämpft hat, weil es bedeutend für diese Person war und weil diese Person bedeutend sein wollte. Jemand wollte das allerletzte Happy Hippo haben. Und ich finde, das ist erstmal okay. Also ich kann mich sehr damit identifizieren, weil ich möchte auch irgendwas hinterlassen. Ich möchte in meinem Leben auch Bedeutung haben. Und ich hoffe, dir geht's auch so. Und ich glaube, das ist gut, weil, glaube ich, Gott das in uns hineingelegt hat. Ich glaube, Gott hat für dich und für mich eine Berufung, eine Bestimmung, einen Zweck, einen Sinn. Er hat dich geschaffen, nicht einfach so, sondern mit Hintergedanken und mit Zielen, die gut sind. Und ich glaube, daher rührt auch die Suche nach der Bedeutung in unserem Leben, weil wenn wir eine Bedeutung haben, sie in uns hineingelegt bekommen haben und sie nicht präsent haben, dann sind wir immer auf der Suche. Glaube ich, weil ich kann es mir mit einem atheistischen Weltbild nicht erklären. Menschen wollen eine Bedeutung haben, aber es gibt keine Bestimmung ohne jemanden, der bestimmt. Es gibt keine Berufung ohne irgendjemand, der das Lebensziel in eine Person hineinruft, ja? der nach einer Person ruft. Und es gibt im Leben keine tiefere Bedeutung, in dem Fall, weil es keine Bedeutung im Universum gibt. Alles passiert einfach und ohne Sinn. Das heißt nicht, dass man nicht schöne Dinge machen kann, aber in dieses Weltbild passt es nicht rein. Wenn es keinen Gott gibt, der uns Menschen für die Ewigkeit geschaffen hat, dann sind wir Folgendes, pass mal auf. Wir sind alle nur das Aufflackern eines Streichholzes in der ewigen Dunkelheit des Universums. Okay, der Satz ist nicht von mir, ich fand ihn aber gut. Und ich glaube, er stimmt auch, weil dann alles unbedeutend ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass tief im Innern entweder die größten atheistischen Debattierer das nicht glauben oder einfach inkonsistent in sich sind. Weil wenn alles bedeutungslos wäre und einfach so passiert, warum gibt man sich so viel Mühe, sich zu streiten mit Gläubigen, das zu missionieren und fährt nicht einfach auf die Galapagos-Inseln und taucht da? Okay? Ist viel schöner. Also ich hätte auf jeden Fall mehr Bock zu tauchen, als mich zu streiten. Gut. Gott sei Dank glaube ich an den Gott der Bibel. Und dort wird uns berichtet, dass er genau das hat. Er hat uns zu einem bestimmten Zweck designt und er hat uns mit einem Ziel und mit Bedeutung ausgestattet. Und wie so eine Berufung aussieht, das wollen wir uns heute kurz anschauen. Und zwar zusammen anhand von einer Person. Und diese Person heißt Abraham. Sag mal Abraham. Okay, cool. Ihr seid da, das ist schön. So, dann läuft der Timer, dann kann ich mich auch nicht verquatschen. Gut. Abraham, vielleicht ganz kurz, vielleicht kennst du eher den Namen Abram. So hieß er vorher, dann hat er einen Fehler gemacht und dann wurde er umbenannt in seiner Geschichte. Wenn du mehr erfahren willst, lies doch gerne mal nach. Steht direkt da. Dann steht, dass er geboren wurde in der Stadt Ur und die ist circa 300 Kilometer entfernt vom heutigen Bagdad. Also da im Nahostbereich, circa vor so 4000 Jahren und als Mitglied eines wohlhabenden Clans. Okay, er ist eigentlich eine Person, die uns relativ fern ist. Ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht, so könnte man sie sich vielleicht vorstellen. KI lässt grüßen. Und diese Person erlebt jetzt Folgendes. Und ich will einfach mal ganz kurz in die Bibelstelle mit dir reingehen und es mit dir zusammen lesen. 1. Mose 12, passiert Folgendes. Dann befahl der Herr Abram: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für viele andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Krass. Abraham hat eine Begegnung mit Gott und Folgendes wird ausgesagt. Und was mir als erstes aufgefallen ist, und das ist mein erster Punkt in dieser Geschichte, Es kommt bei der Berufung nicht auf das Erlebnis an, sondern Gott beruft mich. Nicht das Erlebnis, sondern Gott beruft mich. Warum ist mir das wichtig? Abraham hat wirklich eine krasse Berufung auf seinem Leben. Und wisst ihr, was wir nicht erfahren? Wie Abraham Gott erlebt hat. Hat er ihn gehört? In seinen Gedanken? Hat eine echte Stimme gesprochen? Hat er Gott selber gesehen? Ist er ihm begegnet in Person? Dann war Abraham zu dem Zeitpunkt alleine oder war er mit Menschen zusammen? War es morgens, mittags, abends, war es nachts, während er geschlafen hat? Wir erfahren das alles nicht. Das Einzige, was wir erfahren und was wichtig ist, dass Gott zu Abraham redet und Abraham Gott versteht. Und ich betone das jetzt, weil ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit manchmal so fixiert sind auf spezielle Ereignisse, dass wir vergessen, dass es gar nicht um das Ereignis geht, sondern um den Gott, der dich und mich beruft. Warum sage ich das? Weil wir manchmal anfangen zu zweifeln, was Gott uns zugesprochen hat, wenn wir kein spezielles Erlebnis haben. Aber wir erfahren gar nicht so genau, was zu diesem Zeitpunkt mit Abraham passiert, sondern wir erfahren nur, dass etwas passiert. Und ich will dich so ermutigen, wenn du gerade darüber nachdenkst, ist es wirklich wahr, hat Gott es wirklich geredet? Es war ja gar nicht so eine, es war gar nicht, gar keine Stimme vom Himmel aus den Wolken. Ich möchte dich ermutigen, frag doch nicht nach der Intensität des Events, sondern frag doch nach dem Gott der Berufung. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil ich merke, dass auch in meinem Leben manchmal wünscht man sich besondere Erlebnisse und besondere Situationen, wo Gott ganz besonders spricht. Aber die Wahrheit ist, ich glaube Folgendes, Gott hat schon vor 2000 Jahren dieses Buch geschrieben und es ist voll mit Verheißungen, voll mit Sachen, die er zu mir sagt und zu dir sagt. Er hat sich festgelegt, er hat gesagt, das, was hier drin stimmt und daran halte ich mich. Und soll ich dir was sagen? Manchmal hat man das Gefühl, oh, das hat ja gar nicht so eine große Bedeutung. Ich brauche wieder eine neue Erfahrung irgendwie vom Himmel. Oder auf der anderen Seite, dass man sich sagt, oh Gott, ich will so gerne was erleben. Und dann schaue ich meine Bibel an und ich denke mir, nee, ist mir zu anstrengend. Jetzt, nee. Aber soll ich dir was sagen? Es geht um den Gott der Berufung und nicht um das Event der Berufung. Und da will ich dich so ermutigen, Gott zu suchen, weil Gott begegnet dir auf die Art und Weise, wie du es brauchst. Und vor allem ist Gottes Wort immer verfügbar für dich. Zurück zu Abraham. Pass auf, was Gott zu Abraham sagt. Das ist ziemlich krass. Er sagt nämlich, lass alles, was dir lieb und teuer ist, hinter dir und folge mir in ein Land, was ich dir noch zeigen werde. Verlass dein Heimatland, verlass deine Großfamilie, verlass deine Schwestern und deine Brüder. Verlass jede menschliche Sicherheit, die du zu diesem Zeitpunkt hast. Verlass das, was dir Identität stiftet und folg mir nach. Und ich muss sagen, das klingt erstmal nicht so sexy. Das klingt jetzt nicht so attraktiv. Aber was attraktiv ist, ist Folgendes. Gott sagt nämlich, hey, wenn du mir vertraust, pass auf, was ich dir alles geben möchte. Deine Nachkommen werden ein großes Volk sein. Für uns ist es heute so ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, was der Durchschnitt gerade ist, 1,x Kinder. Aber damals war es so, dass viele Kinder für Segen standen. Viele Kinder war super. Und wenn du viele Kinder hattest, war auch deine Zukunft gesichert. Genug Arbeitskraft, genug Leute, die Essen ranschaffen. Das ist eine gute Sache. Aber Gott sagt, hey, deine Nachkommen sollen nicht nur viele sein, sondern sie sollen ein großes Volk sein. Ach, und übrigens, ich will dich segnen. Ich will dir Gutes tun. Und übrigens, du sollst berühmt und wichtig sein in dieser Welt. Du sollst Bedeutung haben. Ach ja, und übrigens, du sollst einen Unterschied im Leben von vielen Menschen machen. Aber pass auf, das ist noch nicht das Beste. Das Beste ist Folgendes, dass ich sage, ich stell mich verbindlich zu dir. Ich stehe hinter dir. Das heißt, alle, die gegen dich sind, gegen die bin ich auch. Und alle, die für dich sind, für die bin ich auch. ich bin bei dir, ich stehe zu dir. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Ich bin an deiner Seite. Und jetzt kommt's. Alle Familien dieser Welt möchte ich durch dich beschenken. Das klingt nach einem sehr guten Paket, muss ich sagen. Das würde ich buchen. Auf der einen Seite, und das ist mein zweiter Punkt, die Berufung durch Gott ist immer gut. Gottes Berufung ist immer gut. Und ich glaube, dass wir manchmal ein verqueres Bild davon haben, wozu Gott uns beruft. Manchmal haben wir irgendwie Angst, was Gott tun könnte, aber Gottes Gedanken über dich sind gut. Er ist kein Gott, der sich freut und sitzt auf der Couch und sieht, wie du stolperst und dich dann auslacht, sondern er ist ein Gott, der sagt, Abraham, vertrau mir, ich stehe zu dir. Aber gleichzeitig, neben dem Fakt, dass Gottes Verheißung immer gut ist, ist Gottes Verheißung auch nicht ohne Einsatz. Das sehen wir auch. Denn was Gott Abraham verspricht, ist krass. Aber wozu er ihn dann beruft, ist erstmal herausfordernd. Er soll aus seinem Land herausgehen, aus all dem, was ihn jetzt gerade hält, einfach weil Gott es gesagt hat. Du musst dir vorstellen, Abraham hatte keine Bibel, in der er lesen konnte. Abraham hatte kein Google, wo er tolle Zeugnisse lesen konnte, was Gott alles Tolles getan hat. Kein YouTube, wo er hören konnte, wo Gott Menschen aus der Drogensucht befreit hat. Seine Familie hat ihn nicht unterstützt, weil seine Familie hat an andere Götter geglaubt. Abraham hat sich gefreut, hat gesagt, hey, ein großes Volk finde ich Hammer, aber ich habe noch gar kein Kind. Meine Frau kann keine Kinder bekommen. Was ich jetzt machen muss, ist Vertrauen. Ich muss Gott vertrauen. Abraham kann seine Chancen nicht berechnen. Abraham kann nicht sagen, ja, okay, das hat eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit. Sondern was Abraham tun kann, er kann sich entscheiden, den sogenannten Trustfall zu machen. Ihr kennt ihn, man macht die Augen zu und lässt sich einfach fallen. Oder er macht es nicht. Du hast folgendes Paket. Wie würdest du dich entscheiden? Wie würdest du dich entscheiden? Ich verrate dir, wie Abraham sich entscheidet. Vers 4, da heißt es, Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Wow! Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Der Typ war 75, aber er hat Gott noch vertraut, dass er sagt, hey, meine Frau ist ähnlich alt, aber Gott kann es immer noch tun, uns Nachkommen schenken. Und soll ich dir was sagen? Genau das ist Glaube. Genau das ist Glaube. Vertrauen, Treue, Glaube. Kann alles mit dem gleichen Wort übersetzt werden. Pistis im Neuen Testament. Deswegen könnte man das auch so übersetzen, wie gesagt, Vertrauen. Und Glaube, Vertrauen ist das allererste, wozu Gott dich beruft. Du fragst dich, was ist die Bestimmung meines Lebens? Gott sagt, fang an, mir zu vertrauen. Und ich glaube, ich spreche das an in dieser Zeit, vielleicht, Josi, kannst du mir mal den Sessel bringen, dass wir zwei verschiedene Arten von Christen haben. Zumindest glauben wir das. Und die ersten Christen, die nenne ich einfach mal, stell es gerne da einfach hin. Ja, super. Ich nenne sie die Netflix-Christen. Ah, die sitzen gerne auf ihrem Sofa. Die haben eine schöne, kühle Cola in der Hand. Dann haben sie noch Chips am Start und dann schauen sie, oh, sieht gut aus, und dann schauen sie durch ihren Fernseher aus einer netten Distanz Gott zu und hoffen, dass er sie unterhält und dass es nett ist. Aber wenn das Raumklima ein Grad fällt, wenn die Cola umkippt, oh nein, wenn die Chips alle sind, dann fangen sie an, Gott anzumeckern. Dann fangen sie an zu sagen, Gott, ich glaube nicht mehr an dich. Gott, du bist böse. Ich glaube, es gibt solche Christen in unserer Zeit. Aber es gibt auch andere, und die würde ich die sogenannten Bewegerchristen nennen. Bewegerchristen vertrauen Gott und verstehen, dass Gott ein Abenteuer, eine Berufung in ihr Leben gelegt haben. Deswegen packen sie ihre Tasche und sagen, Gott, ich vertraue dir, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Ich komme mit, ich bin dabei. Zwei verschiedene Haltungen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, in unserer Zeit gibt es verschiedene Arten von Christen. Ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, ich hätte Schwierigkeiten, die ersten als Christen zu bezeichnen, weil die Bibel diese Art von distanziertem Glauben, der vielleicht da ist, wenn man mal zusammen singt, wenn man einfach nur innerlich überzeugt ist, aber es keine Auswirkungen aufs Leben hat, das kennt die Bibel nicht. Sondern was die Bibel kennt, ist Vertrauen und Nachfolge. Was die Bibel kennt, ist Verfehlen. Was die Bibel kennt, ist es nicht schaffen. Aber was die Bibel nicht kennt, ist Stillstand und nichts machen. Wir sehen es an Abraham. Hey, Abraham hört von Gott und ist herausgefordert und fängt an, ihm zu vertrauen. War Abraham perfekt? Nein. Ist Abraham direkt losgelaufen? Es gibt so eine Stelle in der Apostelgeschichte, kannst du gerne mal nachlesen und darüber nachdenken. Hat Abraham, als er in ein fremdes Land kam, Gott zu 100% vertraut, dass er ihn versorgen wird? Auch nicht unbedingt. Aber was er gemacht hat, ist, er hat immer wieder neu Vertrauen gegriffen und hat gesagt, Gott, ich will. Ich bin hinterher. Ich bin dran. Und wir als Kirche sagen deswegen, wir wollen Menschen darin begleiten, ihr Abenteuer mit Jesus zu finden. Weil wir glauben, das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Und genau das greifen auch die verschiedenen Schriftsteller des Neuen Testaments auf. Genau diese Szene, über die ich gerade geredet habe. Wir haben es im Jakobusbrief, wir haben es im Hebräerbrief, wir haben es im Römerbrief, wir haben es im Galaterbrief. Und ich will dich einfach mal mit reinnehmen in das, was der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt über genau diese Szene. Und er deutet es auf den Glauben. Er sagt, ohne Glauben, also ohne Vertrauen, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dann machen wir einen Sprung, dann geht es nämlich um Abraham. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum macht er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Was sehen wir? Das allererste, was Gott macht, wozu Gott Abraham beruft, ist, dass er ihm vertraut und in eine Beziehung, in ein Miteinander mit Gott eingeht. Das ist das allererste. Weil niemand, das macht der Hebräerbriefschreiber deutlich, ohne Glauben, ohne Vertrauen in Gott ihm gefallen kann. Es geht nicht. Was wir daraus schließen ist, niemand kann sich etwas erkaufen. Niemand kann etwas leisten. Niemand kann etwas bringen. Aber was wir tun können, ist Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus handeln. Das ist das, was wir hier sehen. Und das Spannende ist, und das ist mein dritter Punkt, dass diese Berufung das ganze Leben betrifft. Ich würde so überschreiben, Berufung ist das ganze Leben. Nicht das halbe Leben, das ganze Leben. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, passiert Folgendes. Wir verändern unser Leben von einem selbstbestimmten Lebensziel hin zu einem gottbestimmten Lebensstil. Und was bedeutet das? Ich fange an, in meinen Lebensbereichen Gott zu vertrauen. Und ich will dich mal mit hineinnehmen, was Abrahams Glaube bewirkt hat auf sein Leben. Ich habe euch mal einfach eine Grafik mitgebracht, was wir so für verschiedene Lebensbereiche haben. Man könnte bestimmt noch welche hinzufügen, sowas wie Hobbys oder so. Aber ich würde sagen, im Wesentlichen trifft es das. Wir haben Glauben, wir haben Beziehungen, wir haben Gesundheit, wir haben Ressourcen und wir haben Arbeit. Gott fordert Abraham heraus, in ein Land zu ziehen, was er ihm zeigen will. Was macht das mit seinem Glauben? Abraham glaubt an einen Gott. Die Leute seiner Zeit und seiner Familie haben sehr wahrscheinlich an viele Götter geglaubt, zum Beispiel an den Gott Nanna und was weiß ich, Mondgötter. Aber Abraham glaubt an einen Gott, den Gott des Himmels und der Erde, sagt er später. Was macht das mit seinen Beziehungen? Er entscheidet sich, aus seinem Clan herauszugehen und Gott nachzufolgen. Was macht es mit seinem Geld? Nun, er verlässt ja Haran, haben wir gelesen, und da wird reicher Handel gewesen sein. Seine Handelsbeziehungen abgekappt. Warum? Weil er Gott vertraut. Gesundheit. Ich würde sagen, in diesem Clan-Konstrukt ist sehr viel mehr Sicherheit für ihn. Sicherheit vor Räuberhorden. Es sind einfach mehr Leute, die sich besser zusammen verteidigen können. Und Reisen grundsätzlich ist nicht ungefährlich. Da kann ja immer was passieren. Aber Abraham entscheidet sich, Gott über seine Gesundheit zu stellen. Das, was er ihm sagt. Was sagt er zu den Ressourcen? Ressourcen, da verlässt er zum Beispiel seine Lagerorte, die er kennt. Oder vielleicht hat er auch gar nicht als Nomade gelebt, sondern in Häusern gelebt. Er verlässt es zurück, weil Gott es ihm sagt. Und zu guter Letzt, Arbeit. Da würde ich einfach sagen, sein Arbeitsplatz hat sich verschoben einfach in ein anderes Land. All das lässt er zu, dass Gott dort mit hineinredet. Und das zeichnet auch Glauben aus. Glauben und Berufung ist das ganze Leben. Jetzt könnte man ja denken, das war Abraham, das war Altes Testament. Das ist jetzt ganz speziell, das ist eine Person unter Hunderttausenden, Gott hat was ganz Besonderes mit ihm vor. Ich will dich mal mit hineinnehmen. In Lukas 9, als Jesus auf dieser Welt war, pass auf, was er Krasses gesagt hat. Vers 57 bis 62 lesen wir. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Das kam vor, ne? Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Und Jesus antwortet verrückt. Er sagt, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Das ist irgendwie eine Antwort, die keinen Sinn macht, wenn man die Kultur nicht kennt. Normalerweise wurden Jünger von ihren Meistern versorgt, aber Jesus sagt, nein, nein. Du musst mir vertrauen. Du kannst dich nicht bereichern an mir, sondern du musst mir vertrauen. Geld und Sicherheit. Dann geht's weiter. Zu einem anderen sagt Jesus, folge mir nach. Aber er antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Auch da geht's um Sicherheit. Also ich denke, er wird da geerbt haben. Und wenn er jetzt vorher geht, geht das an ihm vorbei. Ressourcen. Und dann kommt noch eine dritte Person und da sagt er, wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus ist sehr hart und sagt, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Boah. Jesus fordert auch die Menschen heraus. Nicht, weil Familie schlecht ist, nicht, weil die Vater-Sohn-Beziehung schlecht ist, nicht weil es schlecht ist, jemandem nachzufolgen, sondern weil Jesus sagt, ich will alles. Ich will alles. Glaube ist Vertrauen. Und das ist deine erste Berufung. Und Berufung ist dein ganzes Leben, nicht nur ein Teil. Und wenn ich mir mein Leben anschaue, dann ist das ein sehr herausfordernder Text. Herausfordernd im Alten Testament, herausfordernd im Neuen Testament. Aber ich frage mich, was hält mich eigentlich zurück? Was hält mich zurück, ich sag mal so, all in zu gehen? Auf Rot zu setzen? Es zu riskieren, so wie Abraham? Und ich habe vor ein paar Wochen einen sehr guten Satz gehört, der, finde ich, es absolut den Nagel auf den Kopf trifft. Und zwar von einem Paartherapeuten mit dem Namen Dr. Klaus Heer, der es zum anderen Punkt geschrieben hat, aber ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht. Pass auf. Wir haben tendenziell immer Angst, zu kurz zu kommen und wollen dafür sorgen, dass wir das bekommen, was uns zusteht. Ein tiefer Satz. Wir haben tendenziell immer Angst, zu kurz zu kommen und wollen dafür sorgen, dass wir das bekommen, was uns zusteht. Dass wir vielleicht zu wenig Liebe bekommen, dass wir zu unbedeutend sind und so viele andere Dinge. Und ich glaube, ganz tief sind das Dinge, die uns in unserem Herzen motivieren. Und soll ich dir was sagen? Die Bibel nennt das Sünde. Sie nennt es, ich bin der Gott meines Lebens. Und ich rebelliere gegen Gottes Ordnung. Ich vertraue Gott nicht, dass er es gut mit mir meint. In Abrahams Leben sehen wir, dass all das passiert, was Gott ihm verheißt. Unmögliches wird möglich. In unmöglichem Alter bekommen sie ein Kind. Und daraus entsteht ein Volk. Bis heute. Es passieren diese Dinge. Gott stellt sich sogar zu Abraham, als er komische Sachen macht. Gott ist treu. Und ich bin es oft nicht. Weil ich habe Angst, zu kurz zu kommen und will mir nehmen, was mir zusteht. Und ich glaube, genau das ist es, was unsere Welt kaputt macht. Das ist das, was Gottes Schöpfung kaputt macht. Und das ist das, was uns von Gott entfremdet. Die Bibel nennt genau das Sünde. Und ein anderer cooler Mann hat mal Folgendes gesagt, Floyd McClung ist sein Name. Er sagt, gibt es da einen Bereich, den du Gott noch vorenthältst? Na, damit bist du immer noch Herr über dein Leben und behandelst Gott wie dein Diener. Boah, das ist ein starker Satz, als ich den gelesen habe, musste ich echt schlucken. Weil wenn wir Gott Sachen vorenthalten, dann sagen wir ja Gott, du kannst ja alles haben, aber das nicht. Und auch damit stellen wir uns noch über Gott. Und eben das trennt uns von diesem perfekten und heiligen Gott. Eben das führt dazu, dass wir die Bestimmung, die er eigentlich für unser Leben hat, verpassen. Für immer. Und diesen Ort nennen wir Hölle. Was ist die Bestimmung für dein Leben? Was hat Gott eigentlich gedacht? Er hat sich gedacht, dass du seine Schöpfung bewahrst. Er hat sich gedacht, dass du über seine Schöpfung herrschst. Und er hat sich gedacht, dass du Gott auf ewig genießt. Und all das verpassen wir, wenn wir diese Einstellung haben, die einfach in uns Menschen vorliegt. Aber soll ich was sagen? Gott hat eingegriffen. Er war unterwegs in dieser Welt. Er sandte einen Retter. Dieser letzte Satz ist der ultimative Hinweis auf das, was Gott tun wollte durch Abrahams Leben. Er hat nämlich gesagt, Abraham, durch deine Nachkommen wird etwas passieren, was jede Familie auf diesem Planeten, jeden Menschen auf diesem Planeten berühren und für immer verändern kann, eine Ewigkeit verändern kann. Ich will einen Retter senden. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, ich will jemanden senden, der den Satan, der den Widersacher des Feindes, diesen Widersacher Gottes zerstampfen wird. Und hier greift er es wieder auf und sagt, Abraham, ich will alle Geschlechter, alle Nationen durch dich segnen. Und der Anfang vom Neuen Testament lautet so, dies ist die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Gottes Verheißung erfüllt sich in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er kommt auf diese Erde. Er lebt ein perfektes Leben. Er stirbt nicht, weil er schuldig ist, sondern stellvertretend für dich und für mich. Damit er deine und meine Schuld, deine und meine kranken Verhaltensweisen, deine und meine Kaputtheit tragen kann, und wir wieder in Ordnung kommen mit Gott. Am dritten Tag steht er auf von den Toten als Beweis, dass er der Retter ist, der verheißen war. Und er fährt auf in den Himmel und er bietet dir und mir ein ewiges Leben an, wieder in Ordnung zu kommen mit Gott, ein gottbestimmtes und kein selbstbestimmtes Leben zu führen. Er ist der, von dem Gott zu Abraham spricht. Und eines Tages wird er wiederkehren. Und er wird genau das tun. Er wird die Leute sammeln, die sagen, Gott, Ich will dir nachfolgen, ich will dir vertrauen. Und die Leute, die das nicht wollen, die wird er nicht sammeln, sondern sie werden an den Ort kommen, wo sie auf ewig leider das verpassen werden, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat. Was sollte nicht rüberkommen? Du musst es immer schaffen. Du musst perfekt sein. Oder du bist sowas von verachtet von mir. Nein, was rüberkommen soll, ist, Gott möchte, dass du ihm vertraust. Und er möchte einen Weg mit dir gehen. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte mit dir in Beziehung sein. Er möchte deine Schuld tragen. Er möchte dich in seinem Himmel. Er möchte dir die Bestimmung geben, für die du geschaffen wurdest. Er möchte, dass du nicht mehr auf der Suche bist, danach von irgendwem geliebt zu werden, sondern zu verstehen, dass du unendlich geliebt bist vom himmlischen Vater. Du musst nicht darum kämpfen, gekannt zu werden, sondern er sagt, ich kenne dich schon, weil ich kannte dich, bevor du überhaupt das Licht der Welt erblickt hast. Und er sagt, du hast aber sowas von eine große Bedeutung für mich. Und das darf uns leicht machen. Das Worship-Team kann gern schon nach vorne kommen. Ich will einfach noch jetzt die Möglichkeit geben, wenn jemand das heute das erste Mal das verstanden hat, sagt, hey, ich brauche diesen Jesus Christus. Ich brauche diesen Retter. Ich will diesem Gott vertrauen. Ich will, dass er meine Lasten, meine Verfehlungen trägt. Und ich möchte, dass er mein Gott ist. Ich möchte einen veränderten Standpunkt haben. Dann wollen wir dir jetzt die Möglichkeit einfach geben, dass du sagst, okay, das bin ich. Wir können einfach alle mal die Augen schließen und dass du einen ersten Impuls, einfach eine erste Hand streckst, Gott entgegen zu sagen, Gott, ich will einen Anfang mit dir. Ich will einen Neustart. Und dann wollen wir zusammen beten und zusammen auf den Weg gehen, Jesus nachzufolgen, zusammen. Berufung ist das ganze Leben. Ist da jemand? Okay. Ich habe noch eine zweite Gruppe von Menschen auf dem Herzen. Und zwar sind das Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und die jetzt einfach gemerkt haben, wow, es gibt Bereiche in meinem Leben. Es gibt bestimmte Türen, die ich Gott noch nicht aufgemacht habe. Wo ich ihm nicht vertraue. Wo ich ihm nicht vertraut habe. Aber ich möchte das ändern. Dann möchte ich dich einladen, während wir jetzt einfach ein Lied singen zum Reflektieren, um Gott entgegenzusingen, dass du nach rechts hier einfach kommst und mit dir beten lässt. Dass wir zusammen zu Gott kommen und ihm sagen, Gott, wir bringen das vor dich. Und dann dürfen wir einfach als Beter hier vorne dich segnen. Du hast jetzt die Chance, das klarzumachen mit Gott. Was hält dich auf? Vielleicht Stolz? Vielleicht Scham? Aber es hält Gott nicht auf. Es gibt kein Problem, was zu groß für ihn ist. Es gibt keine Macht der Welt, die ihn hindern könnte, dir zu vergeben und dich anzunehmen. Es gibt niemanden, der ihm sagen kann, das kannst du nicht, sondern er kann es tun. Also lass uns Menschen sein, die sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, ganz egal, was passiert. Ich packe meine Tasche und ich laufe dir hinterher ins Abenteuer. Gott, ich weiß, du bist auf einer Mission und ich schließe mich an. Gott, du bist auf dieser Mission, dass Menschen diese Botschaft hören müssen. Ich schließe mich an. Jesus, ich danke dir für das, was wir jetzt hören durften. Ich danke dir für das, was du uns zusprichst. Ich danke dir dafür, was dein Wort sagt. Ich danke dir dafür, dass du sagst, es stimmt auch durch die Zeit. Ich danke dir dafür, dass du diese Seiten mit dem echten Inhalt erhalten hast durch die Zeiten. Und ich danke dir dafür, dass du immer noch der erlebbare, gute Gott bist. Und ich segne jetzt alle, die hier sind, Herr, einfach mit einem offenen Herzen, was du ihnen sagen willst. In Jesu Namen. Amen.